Weil man nicht sicher war, ob die Zysten auch Hormone aussenden, hat sie uns dazu geraten, dass wir das lange Protokoll machen sollen, damit eben mal einmal alles runtergefahren wird. Sie hatte das so ausgedrückt, dass Mary wie in die Wechseljahre versetzt wird.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunsch Relax, deine Reisebegleitung für deinen Kinderwunschweg. Du bist sicher gespannt, wie es Mary und Sarah geht. Wir sind mittlerweile im November 2022 und es geht endlich los. Doch stopp, vorher gab es wieder eine OP. Die Ärzte rieten plötzlich dazu, bei Mary auch die Eileiter zu entfernen. Wie Sarah und Mary diese Zeit erlebt haben und wie für sie der Prozess des Findens des Samenspenders gelaufen ist und warum der erste Versuch letztendlich doch eine ICSI geworden ist, das alles erfährst du in der heutigen Folge. Und ich kann dir sagen, es ist wieder hochspannend und ein emotionaler Krimi. Aber hör selbst. Ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Zuhören und vielleicht ist der ein oder andere Gedanke auch für dich wertvoll.
Hallo Sarah, hallo Mary.
Hallo.
Die Frage, seid ihr überhaupt heute in der Verfassung, einen Podcast aufzunehmen?
Ja, sind wir.
Lustigerweise war ja schon, als wir den Termin ausgemacht haben vor ein paar Tagen, war ja klar, dass die Aufnahme relativ nah dran an diesem Anruf liegt. Von daher vielleicht genau richtig, irgendwie.
Jetzt teasern wir ein bisschen die Hörer, ne? Ich finde, das lassen wir so stehen.
Die Tage nach dem Anruf.
Genau, ihr müsst bis zum Ende hören.
Nee, uns geht's gut. Also ja. Ich glaube, dass die letzten 1,5 Jahre uns gezeigt haben, dass so viel passieren kann und dass es kein gerader Weg ist und dass es vielleicht auch einfach uns entspricht und ja. Wir sind trotzdem sehr, sehr positiv gerade gestimmt, sagen wir es mal so.
Ach, wunderbar. Ja. Es ist ja auch einiges an Zeit vergangen und wenn Zeit vergeht, dann passiert dazwischen ja auch immer eine ganze Menge.
Sehr viel.
Vielleicht gebt ihr noch mal so einen kleinen Abriss. Was lag denn so auf dem Weg? Was hat euch beschäftigt? Wo gab es vielleicht Auf und Abs in der Geschichte? Weil ich glaube, wir sind tatsächlich beim letzten Mal stehen geblieben, wo ihr euch Kliniken anschauen wolltet und also so wirklich in diesen ersten Fußstapfen unterwegs wart, die Schritte zu tun.
Ja, wir haben es ja jetzt Anfang November 22. Ich glaube, das letzte Mal gehört haben wir uns im Mai.
Mai, glaube ich auch, ja.
Da waren wir gerade Valencia Vitamin D tanken, nachdem der Wert, nein, es war nicht deshalb, aber der Wert relativ weit unten war.
Das wäre eine schöne Intervention zu sagen, alle, die einen schlechten Vitamin D-Wert haben, die...
Also ich kann berichten, wir waren dort 3,5 Wochen.
Vier
Wochen. Gut, ich habe parallel auch supplementiert, aber mein Wert danach war Bombe. Also von daher, sollte da irgendjemand Probleme haben, Finca nehmen in Valencia, Orangen schlürfen und ein bisschen Sonne tanken.
Genau.
Das war tatsächlich so die Phase, wo es darum ging... Nee, da stand schon, glaube ich, fest, dass ich nochmal wahrscheinlich ein zweites Mal operiert werde. Aber
nee, stand nicht. Wir dachten nämlich in Valencia, dass alles gut sei.
Ah ja, stimmt, weil es mir
genau
gut ging.
Also wir waren schon in Kinderwunschbehandlung. Ja. Wir hatten schon unsere Klinik in Berlin rausgesucht. Genau, und ich weiß nicht mehr genau, ob wir das beim letzten Mal schon gesagt hatten. Mary hat ja so eine Zystenneigung. Also wir hatten vorher schon so ein paar Mal mit einer Zyste zu tun, ne?
Ja.
Doch, eigentlich müssten wir es erzählt haben, weil die erste OP war da auch schon lange her. Die war ja letztes Jahr also über Weihnachten warst du da ja quasi war die Vorbereitung.
Ja, es war irgendwie nicht so ganz klar. Und dann kamen wir im Juni zurück und da haben dann wieder so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Beschwerden angefangen. Und dann nochmal eben in die Klinik und dann nochmal Ultraschall. Und dann hat sie gemeint, okay, da sind zwei Zysten da, die müssten raus. So. Mhm. Und das war dann erst nochmal so ein, glaube ich, so ein schockierender Moment. Nochmal eine Operation. Wenn ich eh eine Zystenneigung habe, hört das überhaupt jemals auf? Also haben wir das gleiche Thema dann einfach im September oder im Oktober wieder? Ja.
Was dazu kam, das war doch diese OP, ne, wo dann uns gesagt wurde auch, das war so ein bisschen flapsig formuliert von den Ärzten, wie ich finde. Also mich hat das sehr getroffen, dass es auf einmal hieß, die Eileiter nehmen wir auch raus.
Oh mein Gott.
So, was machen wir? Also, warte mal ganz kurz. Es hieß ja vorher, dass die Eileiter undicht sind. Das kam bei der ersten OP raus. Und dann hieß es, nee, die Eileiter müssen raus. Ne, das war doch bei der OP.
Ja.
Und dann bin ich tatsächlich so ein bisschen auf die Barrikaden gegangen und habe gesagt, also Mary hatte mir das erzählt, du warst ja, glaube ich, alleine bei dem Termin. Und da habe ich gesagt, warte mal, das sind trotzdem immer noch weibliche Geschlechtsorgane irgendwie oder gehören da irgendwie mit dazu. Das, für mich steht das irgendwie so sehr für Weiblichkeit, diese ganzen inneren Organe auch. Ich kenne mich jetzt damit nicht aus, ich bin kein Arzt, aber das kann man nicht einfach so rausnehmen. Das muss doch eine Konsequenz haben. Das ist doch, also für mich war das, ich war total schockiert, als das hieß. Und dann hatten wir tatsächlich bei unserer Ärztin nochmal einen Termin, dann nochmal eine Zweitmeinung bei einem anderen Arzt, die uns das dann alles,
dann auch
ja mal. Genau, die uns das alle dann nochmal dann vorsichtig und langsam erklärt haben. Am Ende hat alles Sinn gemacht, aber da habe ich wieder gemerkt, man darf sich das, ja genau, man darf und muss sich das eigentlich rausnehmen, Fragen zu stellen und auch mal zu sagen, stopp, mir geht das hier zu schnell, ich verstehe das nicht, das und das macht das mit mir. Also bei mir war das wirklich einfach eine reine Gefühlssache. Ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass meiner Freundin hier irgendwelche Teile der weiblichen Geschlechtsorgane entnommen werden. Warum? Warum ist das überhaupt notwendig? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Was kann passieren? Also ich brauchte da einfach total viel Aufklärung und habe das dann auch total eingefordert. Also es war wirklich wichtig für uns, ne?
Also dieser ganze Prozess lief sehr undurchsichtig, weil ich am Tag, bevor die Operation angesetzt war, hin bin. Und dann wurde ich nochmal untersucht und da waren 3 Ärzte da, die gefühlt 10 Minuten lang Ultraschall gemacht haben und ich die ganze, und keiner hat mit mir gesprochen.
Ist jetzt alles eigentlich nicht unbedingt vertrauen, ne?
Und ich dann irgendwann, was ist jetzt? Und dann hat die eine Ärztin gesagt, ja, das ist komisch, weil der Grund, warum sie eigentlich hier sind und warum wir sie morgen operieren wollten, das ist weg.
Also die Zyste ist nicht mehr da.
Genau, so. Und ja, dann habe ich gemeint, naja, dann ist doch alles gut. Und dann haben sie trotzdem noch mal den Professor dazu geholt in der Klinik. Und dann hat der auch noch mal einen Ultraschall gemacht. Und das war so ein Moment, der kam rein, natürlich noch Corona-Zeiten, Maske auf, hatte eh so eine nuschelige Aussprache, hatte gefühlt 2 Minuten Zeit und kam nur rein, hat untersucht und hat plötzlich wieder von einer anderen OP gesprochen. Irgendwas mit Eileiter und ist wieder raus. Und ich so, wie jetzt? Sie haben doch gerade gesagt, der Grund, warum sie operieren wollten, ist nichtig. Er hat jetzt gerade wieder von Operation gesprochen. Also es war nicht gut erklärt und da war diese Zweitmeinung schon nochmal wichtig, die dann auch für mich sinnvoll war, weil sie gesagt haben, naja, quasi diese Eileiter, die sondern potenziell Flüssigkeit ab. Die
fließt, es sah so aus, als wenn die Zysten im Eileiter sitzen. So,
genau, und da Flüssigkeit weggeht und dann sozusagen sich in der Gebärmutter nie was einnisten kann, weil durch diese Flüssigkeit alles sofort wieder rausgespült wird. Und das war dann irgendwie so ein bisschen zumindest einleuchten und dann war auch das Gefühl da von, okay, ich glaube, die Operation kann Sinn machen. So.
Ja.
Und die hat dann Ende Juni stattgefunden und das war so ein bisschen so eine Wundertüte, weil ich nicht wusste, wie wache ich eigentlich danach auf und was ist noch in mir drin und was nicht. Und am Ende war alles tipptopp, also beide Eileiter sind drin. Einer ist sogar durchlässig, was sich danach rausgestellt hat. Ich war, glaube ich, eine Stunde später im Park spazieren. Also die haben einen Bombenjob gemacht im Vergleich auch zu der ersten Operation. Mir ging es wunderbar. Tatsächlich auch 2-3 Tage später und es hat sich einfach alles richtig und stimmig angefühlt. Aber eben erst durch die Nachfrage und nochmal ein, okay, nehmen Sie uns mal bitte wirklich mit, warum findet gerade diese Operation statt?
Aber umso wichtiger war es ja dann, dass du Sache da wirklich auch nochmal oder ne, ihr beide darauf bestanden habt, also wirklich zu sagen, stopp, was ich ja auch immer mitgebe, bitte die so oft nerven und fragen, bis man es wirklich versteht. Und selbst wenn es 3-mal ist und 3-mal im Kreis erklärt ist. Aber ne, die sind ja schon immer viel, viel weiter im Prozess. Aber ne, diejenige, in dem Falle dann du, Mary, du hörst es zum ersten Mal. Und du bist ja dann eben nicht die Vollmedizinerin, die sofort das nachvollziehen kann, was da gerade die Idee dahinter ist, hinter der OP. Und egal, um welche OP es geht, ich bin überzeugt, es gibt immer erstmal auch diesen großen oder kleinen Diagnoseschock. Also das zu hören, da könnte Flüssigkeit drin sein, also Hydrosalpings, das könnte die Einnistung behindern. Das ist ja nicht so, dass man dann sagt, ach ja, okay, und was können wir da jetzt machen? Sondern das ist ein Diagnoseschock. Den muss man ja auch erstmal ein bisschen verstoffwechseln und verkraften und besprechen können, auch mit Ärzten.
Ja. Am Ende war, also wie auch der gesamte Weg, war es ein sehr, sehr wichtiger Eingriff nochmal, weil festgestellt wurde, dass Dermoidzysten nochmal eine drin war, potenziell bei der ersten Operation vergessen oder eben übersehen.
Ja.
Und dass sie ganz viel Vernarbung gelöst haben, wahrscheinlich auch von der ersten Operation.
Und dass die Eierstöcke saßen ja komplett falsch, ne?
Die Eierstöcke saßen falsch, das heißt, die haben mir den rechten auch angebunden mit einem Faden. Der wurde dann, glaube ich, 2 Tage später gezogen. Und es hat sich für mich so angefühlt wie, also diese ganze Operation dann am Ende, die haben das Nest da drin schön gemacht.
Mhm.
Das war nochmal, die erste Operation war so der Rohbau. Mhm. Da geht mal was schief und da fällt mal ein Ziegel runter. Und das war die Inneneinrichtung, das Schönmachen. Ich lege Kissen hin, ich mache es hügelig. Das Nest ist jetzt bereit. So. Und so hat sich es irgendwann angefühlt von, okay, die haben einfach da drin nochmal die Inneneinrichter rangelassen, um der Seele da auch einen Raum zu geben, wo sie gerne hinkommt. Und ja, deshalb war diese ganze Reise am Ende auch genau richtig.
Was dabei auch rauskam, war, dass, ich weiß jetzt gar nicht mehr welcher, ich glaube, der linke Eierstock war eigentlich komplett zerstört, ne, durch die erste OP. Da haben sie schon gesagt, da wird nichts passieren. Also es war wirklich so vernarbt und viel Gewebe weggenommen. Und der rechte Eierstock, haben sie aber gesagt, sah wirklich tipptopp aus. Also wunderbar, auch da war der Eileiter dann ja in Ordnung. Und sie haben uns dann trotzdem sehr eingehend dazu geraten, dass wir keine Insemination machen sollen, was ja möglich wäre, wenn man jetzt einen offenen Eileiter hat, sondern schon die IVF, so wie es von Anfang an ja eigentlich bei uns geplant war, weil wir dachten, beide Eileiter sind dicht. Ja, weil natürlich die Chancen, wenn man jetzt dann nur noch einen Eierstock hat, der produziert, dann doch sehr gering sind bei einer Insemination. Das war für uns dann auch eigentlich gar keine Option, ne? Dass wir jetzt gedacht hätten, wir gehen zurück auf eine Insemination, nee, sondern das war immer klar. Bis dahin dachten wir noch, wir wollen eine IVF machen. Kleiner Spoiler, am Ende ist es eine ICSI geworden. ganz kurz entschlossen, ja. Aber das war so die OP-Zeit.
Ich glaube, dass es aber ein ganz normaler Prozess ist, von wenn man sich überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzt, dann will man ja erstmal das nicht-invasivste Modell, was es nur gibt, und das ist die Insemination. Und so starten ja ganz, ganz viele. Und wenn es dann eben gute Gründe gibt, wie ne, Eileiter sind verschlossen, es geht gar nicht anders, dann ist der nächste Schritt nicht sofort die ICSI, sondern IVF, wo man, ne, wo man ja weiß, ah, okay, mein Ei darf selber noch entscheiden, von welchem Spermium es sich befruchten lässt. Und ne, also das, ich glaube, das ist eine ganz normale Abfolge, auch gedanklich der Schritte, die dann da so vorgeschlagen werden, erstmal bei der IVF gedanklich zu sein.
Es ist so witzig, weil diese ICSI kam für uns nie in Frage. Das war gar nicht in unserem, ne, also es war ganz klar, dass wir eine IVF machen. Und unsere Ärztin hat uns jedes Mal bei jedem Termin wieder gefragt, ehrlicherweise, weil sie es jedes Mal vergessen hat. Was hatten wir nochmal gesagt, IVF oder ICSI? Ich habe gedacht, schreib sie doch auf. Aber am Ende sollte das vielleicht so sein, weil durch dieses ständige Nachfragen, also jetzt tatsächlich ganz am Ende, jetzt eben vor ein paar Wochen, haben wir uns dann ja für die ICSI entschieden und wirklich auch kurz vorm Eingriff. Also und da war es dann doch nochmal ganz gut, dass sie jedes Mal wieder nachgefragt hat.
Sie wollte erst Hälfte, Hälfte machen. Ja. Und nachdem der Preis ist ja, also du zahlst ja dennoch ICSI, also auch wenn du Hälfte, Hälfte machst. Und dann war klar, okay, mit all der Erfahrung aus den letzten 1,5 Jahren, vielleicht können wir diese eine Hürde damit umgehen. Und irgendwie hat es sich richtig angefühlt, dann zu sagen, wir gehen diesen einen Step noch weiter. Und irgendwie klang es auch bei ihr wie, ich glaube, sie hatte auch ein bisschen Angst, dass eine Nullnummer draus wird. Also so habe ich das zumindest empfunden. Und es war überhaupt kein Drängen, aber es war nochmal ein, nicht doch eine ICSI? Fragezeichen. Und ja,
ich glaube, für mich war an dem Punkt nochmal wichtig, als wir wirklich darüber nachgedacht haben, wird es jetzt, also irgendwie greifen wir jetzt ein bisschen vor, weil es gab noch so ein paar Schritte davor, aber als wir in dieser Entscheidungsphase waren, IVF oder ICSI, da hatte ich mit dir ja auch nochmal kurz gesprochen, Katrin, weil mir so wichtig war, hat eine ICSI quasi Konsequenzen? Also jetzt mal vom, wie sage ich, vom Moralischen abgesehen, ne? So dass da ja wirklich der Mensch eingreift und eine Eizelle und eine Samenzelle aussucht und die beiden zusammenbringt, dass das kein natürlicher Prozess ist, wollte ich halt wissen, ob das gesundheitliche Konsequenzen hat für das Kind. Hätte ich mir jetzt vorstellen können, so wie das ist ja dann doch erstmal ein krasser Eingriff in so kleine Zellen. Und nachdem ich gehört habe, was du, ich weiß nicht, vielleicht weißt du das noch, das mit dem diesen Bluthochdruck oder so, dass da das Risiko höher sein könnte, da mussten wir beide so drüber lachen und haben gesagt, okay, also das Risiko gehen wir ein, dass unser Kind mit 50 Bluthochdruck kriegt oder was. Also das war für uns so gering, dieses Risiko, dass wir dann gesagt haben, wir machen die ICSI.
Ich unterbreche an dieser Stelle mal kurz für eine kleine Info zur Frage, welche gesundheitlichen Risiken gibt es für Kinder, die durch eine IVF oder ICSI entstanden sind? 2020 wurde zu dieser Frage eine Review aller klinischen Daten aus dem Zeitraum von 2015 bis 2019 gemacht. In dieser Auswertung fasst man die beiden Reproduktionstechniken IVF und ICSI zu IVF zusammen. Man fand also heraus, dass das Fehlbildungsrisiko insbesondere für gravierende Herzfehlbildung um ein Drittel erhöht sei. Aber was bedeutet das genau? Das klingt so viel. Die Daten zeigen, dass 1,3% der Kinder aus einer künstlichen Befruchtung gegenüber 0,68% der Kinder, die natürlich entstanden sind, einen dieser Herzfehler aufwiesen. Das heißt mit anderen Worten, ca. 1 von 100 Kindern, die aus künstlicher Befruchtung zur Welt kommen, ist davon betroffen. Das ist immer noch viel, aber du kannst es jetzt besser einordnen. Welche weiteren Risiken fand man noch in dieser Review? Man fand, dass das Risiko für eine Frühgeburt erhöht ist, ebenso das Risiko für Bluthochdruck, was in der Folge ja schon erwähnt wurde, aber auch für gewisse Stoffwechselerkrankungen. Wichtig dabei zu erwähnen, als Hauptursache für das gesteigerte Fehlbildungsrisiko gilt die per se eingeschränkte Fruchtbarkeit eines Paares, die eine ICSI brauchen, also zum Beispiel wegen eines eingeschränkten Spermiogrammes des Mannes.
Das ja. Klingt aber noch, dass es noch, weil du ja gesagt hattest, Sarah, ihr greift schon so ein paar Schritte wieder vor. Also auch nach der OP gab es noch weitere, da ging die Geschichte noch weiter.
Ja. Da, wir haben ja so ein paar Notizen gestern gemacht und da fehlt auch ein wichtiger Step.
Tatsächlich. Ja, die hier, es fehlt alles.
Also wir waren ja nach der Operation, mir ging es relativ schnell wieder gut und wir sind dann 4 Wochen in Schweden gewesen und es war großartig zum Heilen, zum Ankommen, Natur, Ruhe. Und das war auch der Prozess der Samenspendersuche. Also in Stockholm haben wir irgendwann gesagt, okay, das darf jetzt auch mal Hand und Fuß bekommen und nicht irgendwie so rumreden, okay, wir müssten das mal machen, sondern okay, let's go. Da darf jetzt auch, die Seele darf einen Anknüpfungspunkt finden, auch hier. Und das lief dann über, ich weiß gar nicht, 5, 6, 7 Tage.
Ja, es war eigentlich ein relativ kurzer Prozess, ne? Ja. Ich hatte ihn mir eigentlich länger vorgestellt. Aber es ging dann relativ flott. Wir haben erstmal geschaut, haben wir geschaut, welche Samenbank wir nehmen wollen. Also wir hatten so ein paar von unserer Kinderwunschklinik vorgegeben, wo die gesagt haben, mit denen arbeiten sie zusammen. Es waren, glaube ich, 2 deutsche und 2 dänische. Und dann haben wir uns erstmal die deutschen, oder beziehungsweise dieser ganze Prozess mit der Samenspendersuche lief eigentlich über mich. Mary hatte da am Anfang gar nichts mit zu tun. Dann habe ich mir die Deutschen angeschaut. Die kamen für mich dann sehr schnell nicht in Frage, weil wir als Eltern quasi sehr wenig Mitspracherecht haben bei der Auswahl des Spenders. Also man gibt da quasi schon so ein paar Parameter an, auf was man acht legen möchte und dann kriegt man von der Samenbank eine Vorauswahl getroffen. Und das hat sich für mich ganz komisch angefühlt, dass jemand anderes für mich eine Vorauswahl trifft. Mhm. Das wollte ich auf gar keinen Fall. Und somit waren dann die irgendwie schon mal raus. Und dann sind wir wieder bei dänischen Samenbanken gelandet, wo wir ganz am Anfang ja mal waren. Haben wir unsere Reise ja mal gestartet, dass wir dachten, wir wollen eine Insemination in Dänemark machen, weil sich das so richtig irgendwie angefühlt hat, so nah wie möglich am Norden zu sein, weil ich eben ursprünglich aus Lübeck bin und wir wollten gerne dieses Nordische irgendwie so, ja, war so das Gefühl, dass wir da irgendwie so Dänemark mit reinholen. Ja, und dann sind wir dann doch wieder bei einer dänischen Samenbank gelandet, bei der, ich weiß gar nicht mehr, welche sind wir denn jetzt?
European Sperm Bank?
Ja, ich glaube. Ja. Genau, da hatten wir 2 zur Auswahl, ich weiß gar nicht mehr genau, warum wir uns jetzt für die entschieden haben. Und dann ging der Prozess los, dass ich erstmal, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin relativ wahllos erstmal so durch, also natürlich habe ich jetzt mal geguckt, dass die, ich sag mal, asiatische Kinder konnte ich, oder man, also in dieser Samenbank konnte man Kinderbilder sehen und ich habe mir auch erstmal nur die Bilder angeschaut, da konnte ich jetzt schon mal, ich sag mal, asiatisch aussehende oder afrikanisch aussehende Kinder, die konnte ich schon mal alle aussortieren, dass ich einfach mal geschaut habe, was kommt mir da irgendwie nahe, irgendwie.
Es war zumindest ein sehr lustiger Prozess, sie dabei zu beobachten.
Ja.
Völlig überfordert am Anfang, so, oh mein Gott, wie als würde man vor so von einem Riesenberg Steuerunterlagen sitzen und sagen, ach du.
Ja, das Güte, waren so viele.
Ich komme da nie irgendwie klar.
Das heißt, du bist also gar nicht über die Suchmaske gegangen, zu sagen, Haarfarbe, Augenfarbe, Größe oder so, dass du schon mal so, sondern du hast mit den Kinderbildern angefangen.
Ja, ja. Genau, ich habe mir die Kinderbilder angeschaut und dann konnte ich schon direkt irgendwie sagen, so rein, raus. Also der ist es nicht. Und dann hatte ich am Ende aber trotzdem noch 10, oh Gott, oder? Ich weiß gar nicht. Nee, ich hatte 50 oder so. Also, Und dann, ich habe da wirklich jedes Mal wieder einen Durchgang gemacht und dann wieder welche rausgeschmissen und wieder einen Durchgang gemacht. Und ich weiß gar nicht, ich hab mir vorher Gedanken darüber gemacht, was wohl die Kriterien sein werden, auf die ich Acht lege. Also wir haben ein befreundetes Pärchen, auch zwei Frauen, die haben gesagt, die erfolgreich mit Samenspenden ein Kind bekommen haben, die haben gesagt, bei denen war zum Beispiel total wichtig, was der Beruf des Samenspenders ist. Und da habe ich mich so gefragt, ob das bei mir wohl auch so sein wird. Und ich konnte im Vorfeld gar nicht sagen, worauf ich Acht gebe. Und dann habe ich mich einfach mal treiben lassen. Und bis zum Ende kann ich eigentlich sagen, dass ich nicht das Kriterium gefunden habe. Es war immer irgendwie so ein Bauchgefühl, dass ich dann gesagt habe, irgendwie konnte ich das tatsächlich immer so nach Bauchgefühl ausschließen, immer mehr. Ganz wichtig war für mich tatsächlich der persönliche Brief. Also bei unserer Samenbank war es so, dass die Spender einen persönlichen Brief schreiben konnten. Da habe ich sehr drauf geachtet. Witzigerweise ist jetzt der finale Spender, der es geworden ist, hat gar nicht so einen schönen Brief geschrieben. aber ja, da gab es weitaus andere, die noch...
Ja, ich noch kann mich aber erinnern, dass in einem unserer Gespräche Mary sagte, dass Stimme wichtig wäre.
Ja. Das kommt jetzt in der letzten Runde. Witzigerweise ist mir ja die Stimme komplett egal gewesen. Also es war für mich gar kein Ausschlusskriterium. Ich habe mir die teilweise nicht mal angehört. Und ich war irgendwann dann an dem Punkt, ich glaube mit wie viel?
10 oder 12.
So viele? Ja. So mit 10 oder 12 bin ich dann zu Mary gegangen und habe gesagt, ich komme nicht weiter. Ich habe mir das Profile, ich lese sie mir von oben bis unten durch, immer und immer wieder. Ich finde immer irgendwo einen Punkt, wo ich sage, ja, können passen, können nicht passen. Und ich habe dann zu Mary gesagt, jetzt gucken wir zusammen weiter. Oder jetzt guckst du auch mal, welche du aussortieren würdest. Und ich habe ihr dann nur so mitgegeben, habe gesagt, ich habe immer darauf geguckt oder habe so in mich reingehört und habe mir vorgestellt, dass irgendwann unser Kind vor dieser Person stehen wird. Und kann ich mir vorstellen, mit den Infos, die ich habe, dass dieser Mann das Kind wohlwollend aufnimmt. Also wohlwollend...
Dass ein gutes Gespräch auch stattfindet.
Also dass der jetzt nicht sagt... Ich weiß nicht, ich habe mit dir nichts zu tun. Ich habe da damals meinen Samen abgegeben, hau ab. Ich will so, was weiß ich. Kann ich mir jetzt bei keinem wirklich vorstellen. Aber manchmal liest man ja so zwischen den Zeilen was raus oder so. Und das war so, ich glaube, mein ausschlaggebendes Kriterium, dass ich gesagt habe, kann ich mir vorstellen, dass unser Kind irgendwann vor diesem Mann steht und die ein gutes Gespräch führen. Und das habe ich dir auch so mitgegeben und dann hast du weiter aussortiert. Ne? Und bei dir war natürlich die Stimme ganz wichtig.
Ja, obwohl, wenn das hier irgendjemand hört oder irgendeine Samenbank hört, die Qualität der Stimmproben ist schlecht. Ich biete mich gerne an und komme vorbei mit einem guten Mikrofon. Also es war schon, Stimme war wichtig, aber für mich waren zwischendrin einfach auch, ein paar waren sofort raus. Die haben für mich, und ich kann gar nicht so genau sagen, warum, das war auch so ein Bauchgefühl von, ich habe mir versucht, irgendwie diesen Menschen vorzustellen. Bei manchen habe ich dann einfach wie ihn so vor mir sitzen gehabt und dachte mir, nee, das passt nicht. Und dann waren es relativ schnell, glaube ich, nur noch 3, 4.
4 hatten wir.
Und das Gute war, dass unsere Liste die gleiche war mit den Top 4. Also wir waren uns nicht uneinig.
Ach, toll.
Und dann war es am Ende, ich glaube, eine Kombi aus, also schon Stimme, wie redet jemand? Mit dem Wissen, glaube ich, dass, okay, da sitzt ein potenziell junger Mann, wird da ausgefragt, sitzt wahrscheinlich zum ersten Mal im Mikro, ist auch sehr nervös, spricht in einer Sprache, die nicht seine Muttersprache ist. Also ja, auf Englisch. Und das alles schon irgendwie im Hinterkopf zu haben, dass da jetzt kein Synchronsprecher, so gefühlt. Und dann am Ende haben wir, glaube ich, noch mal einen raus. Ich glaube, da war in der Geschichte der Krankheiten waren zumindest 3, 4 Menschen in der Verwandtschaft, die Depressionen hatten.
Ja, er selber auch.
Und das war dann noch mal so, okay, vielleicht raus. Und dann waren es noch 3.
Und dann war es eine technische Sache.
Aus 3 wurde dann automatisch einer, weil die Berliner Kinderwunschkliniken nicht alle Samenspender nehmen, sondern immer nur, wenn sie bei der Abgabe, ich glaube, einen HIV-Test und einen AIDS-Test machen.
Also die haben dann die Deutschlandzulassung.
Genau, und das hatten 2 der 3 nicht. Und damit war die Entscheidung ganz automatisch gefallen. Und das wäre auch, glaube ich,
das war so unsere Nummer 1 auch.
Nummer 1 gewesen. Und er klingt einfach nach einem sehr spannenden Charakter, sagen wir es mal so.
Ja.
Einer, der, das war mir zum Beispiel wichtig, gar nicht so sehr, ist er jetzt Schreiner oder Uniprofessor, sondern habe ich das Gefühl, das, was er macht, das macht er aus voller Überzeugung und mit Leidenschaft. Da geht jemand seinen Weg und der steht so dahinter. Und da war einer zum Beispiel dabei, der gefühlt, da war klar, ja, ich mache halt einen Beruf und da sitze ich halt, bis ich 60 bin. Da war für mich klar, so, nee, du verpasst irgendwas im Leben und vielleicht fühlst du da irgendwas nicht. Und bei dem anderen war es was anderes. Und,
ja. Witzigerweise sind es aber, ist das das Profil gewesen mit den Kinderbildern, die ich am unschönsten fand.
Also du siehst am Ende der komplette Switch einmal.
Ja, es war wirklich, naja.
Aber es passt. Ich weiß nicht, wer sich mit Human Design irgendwie auseinandersetzt. Wir haben beide sakrale Energie. Da zählt das Bauchgefühl und das war am Ende bei ihm genau passend und ja, Punkt. So, irgendwie hat es sich gut angefühlt am Ende.
Und ich glaube, es ist wichtig, diesen Prozess zu machen, also durch alles einmal durch und alles einmal in Frage stellen und nochmal von vorn, damit man sich mit sowas Theoretischem wie du wirst von einem fremden Mann, dem du nie im Leben begegnest, schwanger, irgendwie überhaupt warm zu werden. Mhm. Und dazu braucht es einfach auch diese Zeit und diese Möglichkeit, auch miteinander im Gespräch zu gucken, wie entscheiden wir das jetzt eigentlich? Also worauf achten wir? Und na, wunderbarerweise, dass wir eben nicht nur mit dem Kopf zu entscheiden, eben diese harten Fakten, Uniprofessor, so wie du sagtest, handwerklich begabt, Leistungssportler, den nehmen wir, weiß man ja eh nicht, was aus der wunderbaren genetischen Mischung dann entsteht.
Und wie ich zumindest von anderen Familienmitgliedern weiß, sind meine Gene sehr stark. Er darf sich dann auch mit einordnen. So. Nee. Aber es war ein spannender Prozess im August. Wir hatten dann auch noch in Schweden unsere juristische Beratung, die man ja auch durchführen muss. Das war ein super netter Typ. Ich weiß, ich hatte da so einen gelangweilten Anwalt irgendwie erwartet, der dann sein Prozedere runterrattert. Und natürlich hat er seine Fragen irgendwie gehabt und seine Antworten, aber er wirkte sehr engagiert und ihm war das Thema sehr wichtig. Und was ich zum Beispiel eine super schöne Information fand, war, dass zum Beispiel, wenn es dem Kindeswohl dient, also ich stelle mir jetzt vor, das Kind ist irgendwie 9 Jahre alt und hat eine Identitätskrise, dass selbst da es möglich ist, im Kindeswohlsinne Kontakt aufzunehmen.
Schon vor dem 16. oder 18. Lebensjahr, ne, wo es eigentlich Lebensjahr möglich ist. Genau. Ja.
Das war eine wahnsinnig schöne Information zu wissen, okay, sollte das Kind wirklich so dieses Gefühl haben, wo gehöre ich denn hin oder mir fehlt da was, dass die Möglichkeit da wäre, schon weit früher Kontakt aufzunehmen.
Absolut wichtige Information, die manchmal so ein bisschen unter den Teppich fällt, weil im Gesetz steht es tatsächlich so formuliert bei früherer kognitiver Reife. Und das meint es ja auch, ne? Also wenn du dir vorher schon Fragen stellst oder eben in so eine Identitätskrise gerätst dann und dich fragst, wo komme ich eigentlich her oder wer ist denn jetzt der nette Mann aus Dänemark, dann eben das Kind nicht zu vertrösten, ja, du musst warten, bis du 16 bist.
Ich fand es ein super schönes Gespräch. Ja. Ich glaube, an sich wäre das für jedes werdende Elternpaar super wertvoll, so ein Gespräch vorher zu führen, weil einfach Fragen aufkommen, die, glaube ich, unabhängig davon sind, ob wir jetzt als 2 Frauen ein Kind bekommen oder als Frau und Mann. Und ich kann nur auch sagen, sucht dir im Zweifel jemanden, der da wirklich engagiert ist. Ich glaube, er setzt sich auch dafür ein, auch hier auf juristischer Ebene, dass Dinge verändert werden.
Berater des Bundestages, glaube ich, oder der Bundesregierung. Ja. Also
hat auch noch 3-mal gesagt, wenn noch Fragen offen sind oder aufkommen, weil in dem Moment fallen sie einem oft nicht ein, schreibt mir. Und das war Gold wert, da einfach auch nochmal dieses gute Gefühl mitzubekommen.
Spannend war da natürlich auch noch, das ist ja, glaube ich, auch immer noch nicht durch, dass im Moment, in der jetzigen Zeit ja gerade so, vor allen Dingen in Berlin, ja, dieses Gesetz irgendwie immer noch in der Schwebe ist. Aber er meinte, er hat Hoffnung, dass es dann jetzt bald durch ist, zumindest wenn wir dann irgendwann mal ein Kind kriegen, dass es dann durch sein wird, dass wir als 2 Frauen oder dass ich dann zumindest nicht mehr adoptieren muss, sondern dass ich direkt eingetragene Mutter sein kann, auch wenn wir nicht verheiratet sind, dass das dann möglich sein wird. Das ist bis jetzt ja noch nicht der Fall. Das heißt, ich müsste adoptieren. Und das ist ja auch einfach ein langwieriger Prozess.
Da braucht man dieses Adoptions- oder dieses genau Pflegejahr, was dann eben auch im Jugendamt beäugt wird oder begutachtet wird. Und ja, das Gesetz liegt ja schon seit einigen Jahren meines Wissens in der Schublade und hatte ja unsere jetzige Regierung ja eigentlich auch in ihrem, wie nennt man das, Koalitionsvertrag oder irgendwie haben sie ja gesagt, na, sie kümmern sich darum jetzt in ihrer Regierungszeit, in der Legislaturperiode.
Er hat wohl gemeint, durch die ganze Wahlgeschichte ist das alles halt wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ja, ich bin da guter Dinge, dass es kommt. Und wenn nicht, wenn wir eine andere Lösung finden. Also
ja, schön wäre es natürlich trotzdem.
Ja, definitiv.
Wenn man da nicht noch den Umweg gehen müsste, sondern wenn da mal einen Schritt nach vorne gegangen wird.
Ja. Aber das war der August, ja. Wir haben dann auch die Samen bestellt.
Oder? Ja, haben wir die schon bestellt? Ja, das war ganz kurios. Also wirklich, das ist ja wie so ein Amazon-Bestellvorgang. Ja. Also du hast dann da so deinen Spender ausgewählt und dann guckst du noch quasi so, welche Ausführungen hätten sie dann gern? Katrin meldet sich.
War das nicht auch so? Also heißt es da auch Warenkorb? Es heißt anders, oder?
Es heißt Kinderwagen. Ja. Also man legt seine Auswahl dann in den Kinderwagen und geht dann zur Kasse. Und dann ist wirklich alles wie bei Amazon. Du gibst halt deine Daten ein. Gut, du musst dann noch eingeben, welche Klinik und so weiter, wer dein Ansprechpartner ist. Und dann klickst du auf Bestellen und gibst noch deine Kreditkartendaten ein und dann hast du Samen bestellt.
Aber irgendwann ist es auch normal gewesen, ne? Ich erinnere mich, letztes Jahr im Juli hast du zum ersten Mal so eine Seite angeguckt und es wirkte so wie, Gottes Willen, was machen wir hier? Wir gehen Kindershoppen, so gefühlt. Ja. Diese Themen werden normal. Also sich da einfach auch die Zeit zu nehmen und sich die Zeit zu lassen, ist Gold wert. Weil am Ende war es einfach, okay, das ist jetzt so. Man bekommt von diesen Menschen irgendwie gefühlt 24 PDF-Seiten und alle möglichen Informationen. Und ja, irgendwie geht man jetzt gerade shoppen, aber es ist ja für einen guten Zweck.
Das heißt, diese Zeit der Auswahl war von Juni bis August, also bis zur finalen Bestellung?
Nee, ich glaube, wir haben immer schon mal so reingeguckt, haben uns, da war das, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir damals auch schon bei der European Sperm Bank waren, also wirklich dieser ganz aktive Prozess hat vielleicht eine Woche gedauert tatsächlich. Von wir entscheiden uns jetzt für eine Samenbank und ich suche aus, dann gebe ich es Mary und dann suchen wir zusammen aus, war vielleicht wirklich eine Woche. Ja. Also wirklich. Vorher war es halt so ein bisschen, okay, wir strecken mal unsere Fühler aus. Wie sieht denn eigentlich so eine Seite aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein Katalog? Da hat man immer mal wieder reingeguckt, aber nicht ernsthaft. Aber genau, das ganz Aktive war dann ungefähr eine Woche. Es hat sehr schnell dann, war dann so, dass wir auch gesagt haben, das braucht jetzt irgendwie nicht länger. Wir müssen da jetzt mal zu einer Entscheidung kommen.
Ja.
Wie ging es dann weiter? Weil von August bis November ist ja noch mal einiges dann an Zeit vergangen.
Wir kamen dann im August zurück und warum den geradlinigen Weg gehen, wenn es auch krumm geht? Wir waren dann in Berlin und an dem Morgen, ich glaube es war Mitte August, stand dann fest, okay, es beginnt sozusagen die Hormonbehandlung und ich fange an mit dem Nasenspray.
Man muss vielleicht dazu sagen, ich glaube, es gibt da Unterschiede, dass unsere Ärztin uns dazu geraten hatte, dass wir das lange Protokoll machen. Dazu wirst du mehr wissen, Katrin. Auf jeden Fall ist das, ja, also wie der Name schon sagt, dauert dieser ganze Prozess mit dem langen Protokoll länger als bei dem kurzen Protokoll. Sie hatte uns dazu geraten, weil eben bei uns so viel unsicher war mit den Zysten. Wir hatten wohl auch niedrigen AMH-Wert, wir wollten den ja gar nicht wissen. Um uns da nicht zu verunsichern zu lassen und weil immer nicht sicher war, ob die Zysten auch Hormone aussenden, hat sie uns dazu geraten, dass wir das lange Protokoll machen sollen, damit eben mal einmal durch dieses Nasenspray, was Mary gerade schon angesprochen hat, einmal alles runtergefahren wird. Und sie hatte das so ausgedrückt, dass Mary wie in die Wechseljahre versetzt wird.
Ja.
Da sind mir bei mir schon auch weil wieder alle Alarmglocken angegangen. Da habe ich gedacht, das kann nicht gut sein. Das mussten die mir alles ganz genau erklären. Sie musste sämtliche Broschüren rausholen, wo das ganz genau erklärt wurde. Was heißt das? Wie sieht das aus? Ich weiß nicht, wie oft ich nachgefragt habe, was dieses lange Protokoll heißt. Und ob die Wechseljahre, ob das dann für später schädlich ist oder wie auch immer. Ja, aber auf jeden Fall, das ist dieses Nasenspray. Eben, ja. Was man, glaube ich, bei diesem kurzen Protokoll nicht hat, wenn ich recht informiert bin.
Ja, ich hatte Respekt vor dieser Zeit, weil ich habe nie in meinem Leben extra Hormone genommen, ich habe nie die Pille genommen und es ist trotzdem, von heute auf morgen bekommt man einen Hormoncocktail in den Körper und ich wusste nicht, wie ich darauf reagiere. Also sie meinte, normalerweise, ich werde ein bisschen mehr schwitzen, Kopfweh bekommen oder was auch immer.
So klassische Wechseljahrs-Symptome.
Genau. Ich weiß aber auch von einer Bekannten, die hat eine Überstimulation gehabt und ist dann sogar in die Klinik gekommen. Wird jetzt gar nicht vertragen. Und da war zumindest Respekt da, bevor das irgendwie losging. Und am Anfang natürlich jeder Kopfschmerz oder was auch immer.
Nee, warte mal, du bist jetzt schon wieder einen Schritt zu weit, weil wir wollten ja mit dem Nasenspray anfangen. Ja,
ich sag nur, dass ich Respekt davor hatte, bevor es losging.
Ja, okay.
Und ich da so. Und dann war, ich glaube, es war der 15. August. Ich wache am Morgen auf. Wir hatten uns eingetragen, weil das immer so in der Range von einer Stunde immer gleich genommen werden soll, morgens und abends. Und es war klar, okay, um 9.30 Uhr nehme ich dieses Spray. Und es war
gefühlt, der erste Tag, ne? So, jetzt geht's. Das hat sich so gut angefühlt, weil wir dachten, jetzt geht's endlich los. Nach Ewigkeiten.
1,5 Jahre, so gefühlt. So, und dann stehe ich am Morgen auf, es ist 9 Uhr, gehe auf die Toilette und merke, ich bekomme meine Periode.
Das sollte zu diesem Zeitpunkt nicht der Fall sein.
Und ich so, oh mein Gott, was jetzt? So völlig verwirrt, warte mal, was mache ich denn jetzt? Und dann in der Klinik angerufen und gesagt, also ich glaube nicht, dass das so soll. Was ist jetzt? Und sie sagt, naja, dann erstmal nicht. 2 Wochen warten und wieder einmal auf Pause. War irgendwie auch klar nach der Operation, dass die Periode hatte sich noch nicht so eingependelt.
Ah, okay.
Und deshalb war einfach, ja, es war noch kein Rhythmus da. Von daher war das jetzt auch nicht unnormal, dass das passiert. Allerdings genau an diesem Tag, wo es gefühlt losgehen sollte. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn es einen Tag später passiert wäre, hätte man schon Hormone genommen. Also auch wieder alles eigentlich genau richtig. So, als würde das Leben sagen, warte mal, da kommt noch erst was. Also wieder 2 Wochen warten. Haben wir ja nicht schon oft genug gehabt. Und dann war es Ende August, dann wieder in die Klinik. Dann wieder Ultraschall, ob es irgendwie losgehen kann.
Und, oh Wunder, jetzt können alle raten, was wir wohl da gesehen haben.
Zysten!
Scheinbar sieht schon mal aus wie nach dem Eisprung. Oder zumindest um den Eisprung. Sehr dick. 1 Zentimeter. Genau, das ist so ein kleines Eibläschen. Also da ist, sie haben ja auch diese Zysten, oder zumindest, ne, das ist ja so ein bisschen natürlich ganz schwierig, das zu unterscheiden, weil man sieht hier auf jeden Fall eine große, und wie gesagt, hier, also entweder ist es noch das Eibläschen vom Eisprung, und der Eisprung kann ja trotzdem schon gewesen sein, aber also manchmal ist es trotzdem noch zu sehen, oder es ist halt eine Zyste, die sie da haben auf der Seite. Und man sieht hier auch daneben Eibläschen, das ist der Eierstock, und halt dieses etwas größere dort. Wir nehmen ja Blut ab. Wenn ich sehe, Sie sind noch nicht nach dem Eisprung, rufe ich Sie nochmal an. Ansonsten fangen Sie gerne dann ab morgen mit dem Nasenspray an.
So, und dann hat sie aber gesagt, okay, wir machen einen Bluttest. Sie ruft mich an, ob die Zysten Hormone aussenden oder nicht. Also ob wir anfangen oder ob wir nicht anfangen. So, und dann hat sie angerufen und meinte, also ja, sie sondern Hormone aus, aber jetzt nicht so dramatisch. Wir fangen trotzdem mal mit dem Spray an. So, also ging's.
Ich glaube, die hat auch schon gedacht, wir müssen jetzt einfach mal anfangen. Ist scheißegal, was da passiert. Wir fangen jetzt an.
Anfang September dann haben wir mit dem Spray angefangen. Und ich habe dann aber auch noch mal für 2 Wochen Tabletten bekommen, um eine extra Blutung auszulösen, um potenziell diese Zysten abbluten zu lassen. Das heißt, ich habe dann, ich glaube, 2 Wochen lang das Spray genommen plus diese Tabletten.
Und es kam keine Blutung.
Erst sehr spät. Also wirklich sehr spät. Und ich dachte mir schon, sag mal, ist da noch irgendwas irgendwie im Gleichgewicht gerade oder nicht? So, und dann, okay, diese Blutung kam nicht wirklich viel, aber es kam. Und die Zyste wurde merklich kleiner. Und es war klar, okay, alles gut. Wir sind auf dem richtigen Weg.
Ja, und dann hast du mit den Spritzen angefangen. Ja.
Und dann irgendwann, also ich habe die Hormone gut vertragen. Also komplett. Das sind ja auch Hormone.
Ja.
Von daher tipptopp. Und dann haben wir mit den Spritzen angefangen. Kann übrigens allen raten, in dieser Zeit nicht wie wir allzu viele Ortswechsel zu haben. Unsere Styroporbox mit Kühlaggregaten haben wir dauerhaft irgendwie so gefühlt unterm Arm gehabt. Also das war sehr lustig zu wissen. Warte mal, da hat das Hotel einen Kühlschrank. Ja. Wir brauchen einen Kühlschrank. Wir müssen die Spritzen da rein tun. Naja. Es war
ich glaube, es werden auch nicht so viele Leute unterwegs sein, wenn man gerade in Kinderwunschbehandlung
ist. Ich würde ja vielleicht nicht digitale Nomade sein in dieser Zeit oder zumindest einen Standort haben.
Ja.
Das wäre sozusagen ein Tipp am Rande. Ja. Und dann haben wir mit den Spritzen begonnen. Die habe ich auch wunderbar vertragen. Und ja,
tatsächlich hast du, egal was, du hast gar keine Nebenwirkungen gehabt.
Das war wirklich. Das war wirklich top. Dann nochmal zur Untersuchung rein und dann war klar, okay, es sieht irgendwie sehr gut aus. Also zumindest auf der einen Eierstockseite ist es gut was da. Also sah insgesamt alles so aus, okay, wir können loslegen.
Das ist Flüssigkeit, die sich so ein bisschen im Bauchraum befindet. Das ist einfach, manchmal kann es sein, wenn eine Zyste platzt, ein bisschen hat jeder Flüssigkeit im Bauch. Hier so ein bisschen, das gehört dazu. Aber das ist der Eierstock, das ist ein Eibläschen, da ist ein Eibläschen. So, dann gehen wir einmal auf die andere Seite. Da ist das, sehen Sie die Eibläschen? Jetzt sieht man so schön, ne? Manchmal muss man sich das Gefühl erst zurecht ruckeln, aber das sieht gut aus. Ich meine, letztes Mal war ja auch nicht groß, diese Zyste, aber sie hat halt noch Hormone produziert. Wenn die jetzt keine Hormone produziert, würde ich anfangen. Also zwei Eibläschen auf der Seite und hier sind ein paar mehr. Mhm. Ich meine, das wäre, vielleicht ist das der Rest ein bisschen von dieser Zyste, aber vielleicht ist auch ein Eibläschen. Wir werden sehen, ob es wächst oder nicht, wenn sie stimulieren. Ne? Und dann restlichen Eibläschen sind hier.
Und dann haben wir, ich glaube, 7 Tage gespritzt oder 6 Tage?
Ja, haben wir so, genau.
Und dann Sonntagabend, sehr pünktlich, 19.30 Uhr, die Auslösespritze gesetzt.
Ja, das ist total krass. Das hat sie uns dann auch erklärt, dass das wirklich sehr, also es muss wirklich getimed sein. Sie hat da wirklich irgendwie 37 Stunden zurückgerechnet oder so.
Auf 15 Minuten wirklich getimed, weil dann am Dienstag drauf die Entnahme stattgefunden hat. Und dann sind wir Dienstag früh, 2 Tage später, in die Klinik. Da findet dann diese Operation statt, die wahnsinnig schnell über die Bühne geht. Also es ist ja trotzdem Vollnarkose, aber am Ende des Tages ist es ist irgendwie schon Wahnsinn, dass, wie lange waren wir denn da? 1,5, 2 Stunden?
Höchstens,
und
ja.
Danach gehst du wieder nach Hause und hast keine Schmerzen und es ist alles gut. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich einmal komplett weg war. Also haben sie wirklich gut gemacht, muss man sagen. Und habe auch überhaupt nicht gerafft. Ich war viel zu schnell in der Narkose, dass meine Ärztin das ja gerade gemacht hat. Die wollte noch zu mir Hallo sagen, was überhaupt nicht mehr möglich war. Ich war wohl sehr schnell im Schlaf. Und dann hatten wir noch Nachbesprechungen und dann war klar, okay, sie konnten immerhin 6 stolze Eizellen von mir entnehmen.
Und sie hat gesagt, sie sahen sehr schön aus. Das hat mich ganz stolz gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob man irgendeinen Unterschied dabei sehen kann. Aber sie hat es gesagt, die sehen schön und gesund aus, richtig so, wie sie sein sollen. Oh, das hat mich so glücklich gemacht. Ich dachte so, oh, nicht, dass wir jetzt so kleine, weiß ich nicht, Krüppelzellen da haben, die irgendwie nichts werden oder so. Und nee, das hat mich ganz glücklich gemacht.
Und das war auch so ein Moment, ich weiß von anderen, die 12 oder 14 oder was auch immer hatten. Aber für mich war das nach diesen Monaten, ich war einfach nur happy, dass sie irgendwas über 2 sagt.
Ja.
Und als ich 6 gesagt habe, dachte ich mir, 6?
Ja.
Wie schön.
Wir waren so glücklich mit 6 Stück, ja.
Und gerade die, also gerade auch in sozialen Medien sieht man ja, dass Frauen das förmlich ersehnen oder sich feiern, wenn sie da irgendwie über 12 oder 18 oder noch mehr Eizellen haben oder Follikel, wovon dann vielleicht die Hälfte tatsächlich leer ist oder die Eizellen unreif sind. Also diese Menge ja nie was über Qualität aussagt und dann lieber in dem Fall 6 propere Eizellprinzessinnen zu haben. Genau, und das zu feiern und das eben nicht die Zahl da irgendwie über das Gefühl entscheiden zu lassen.
Am Ende brauchen wir nur einen Schuss, einen Treffer.
Natürlich, und dann habt ihr 5 übrig. Und was ist dann mit denen?
Ja. Also es waren dann, am Dienstag war die Operation, am Mittwoch hat sie angerufen, am Stand Freitag waren 5 davon noch da, was auch schon mal sehr cool war. Und sie meinte, okay, bei 4 sieht es gut aus, bei einem, Und dann war das schon mal so eine schöne Zahl in dem Moment, so ein gutes Gefühl von, okay, sie haben überlebt. Da sind welche da und so. Und dann war
Montag.
Montag?
Montag
war dann die
Der Transfer. Das war dann Tag 6, weil normalerweise machen die das wohl an Tag 5. Und bei uns wäre der Tag 5 ein Sonntag gewesen. Da hat unsere Kinderwunschklinik eben nicht behandelt oder machen keinen Transfer. Und deshalb, genau, hatten die auch gesagt, sie gucken mal, ob es Tag 4 oder Tag 6 wird. Und dadurch, dass wir eben dann 5
am Freitag noch hatten.
Genau, 5 befruchtete Eizellen noch hatten oder Embryonen schon, haben sie gesagt, dann machen wir es am Montag.
Ja.
Genau, und dann sind wir Montag rein.
Wie war dieser Tag? Wie seid ihr da in die Klinik gegangen?
Erstaunlich unaufgeregt.
Ja, das sind Momente, die man nicht begreift, was da gerade passiert. Ich glaube, da gibt es andere. Ich gehe zum Vorstellungsgespräch, dann weiß ich, was da gerade irgendwie vielleicht auf dem Spiel steht oder ich muss jetzt performen oder jetzt kommt es drauf an. Es ist so, warte mal, der setzt mir jetzt da was ein. Okay, und danach gehen wir wieder. Ich konnte das überhaupt nicht greifen und entsprechend war ich tatsächlich, ich glaube, du auch relativ entspannt.
Ja.
Bin dann da morgens rein. War auch sehr gut, dass es gleich morgens war. Ich glaube, schwieriger wäre es gewesen, wenn das um 16 Uhr stattgefunden hätte. Und da wäre davor noch irgendwie was an dem Tag passiert. Und dann bin ich rein und dann, also unsere Ärztin war nicht da, deshalb hat der Leiter, der Professor, das Ganze durchgeführt. Und das war dann auch eine sehr kuriose Situation, weil ich war dann also in dem Warteraum, in einem anderen wie Sarah.
Und im OP-Bereich quasi, ne?
Genau. Und dann kommt er so und holt mich und ich frage ihn so, darf Sarah denn dabei sein?
Das hatten wir eigentlich mit unserer Ärztin ausgemacht, ne? Dass es kein Problem ist, dass ich dabei bin.
Also bei unserer Ärztin wäre es kein Problem gewesen. Sie meinte nur, sie kann nicht für die anderen Ärzte sprechen, deshalb im Zweifel fragen. Und dann guckt er mich an wie ein Pferd und sagt so, warum? Und ich sage, naja, es ist ja ein besonderer Moment. Und er so, ja, ich finde es bekloppt, aber okay. Und ich so, okay.
What? Trotzdem, also unglaublich.
Also wäre das das erste Mal, dass ein Paar einen ersten Versuch hat und okay, bekloppt, alles klar. Und dann bin ich schnell raus, habe dich geholt, dachte mir, okay, der soll jetzt denken, was er will. Und ja, also ich sage jetzt mal so, er mag eine Koryphäe auf seinem Gebiet sein und mit Sicherheit fachlich sehr gut. In Sachen Einfühlungsvermögen würde ich ihm jetzt nicht die Bestnoten geben. Also am Ende des Tages, ich weiß nicht, das war mein erster Versuch. Manchmal 3-4 Sätze mehr Erklärung, was da gerade passiert.
Also wären gut gewesen.
Du kommst halt rein, okay, ziehen Sie sich mal aus, hinsetzen, hochfahren und eigentlich, also selbst so banale Sachen, wie was meine Ärztin gemacht hat, wie
es wird jetzt mal kühl.
Es wird jetzt oder? Kühl oder ne, vorsichtig oder so. Überhaupt keine Warnung, einfach rein. Also da geht es ja trotzdem, er ist in meinem Intimbereich in dem Moment. Und guckt halt kurz an, irgendwie, wie das alles liegt. Und dann hat er irgendwas anderes reingesteckt, was sehr wehgetan hat, was aber auch nicht angekündigt hat. Und ich so völlig bin fast schon gefallen, weil irgendwie plötzlich war ein Schmerz da, den niemand angekündigt hat. Mhm. Und da war er auch nicht wirklich einfühlsam, so ne, locker lassen, ne, Bubu ein bisschen locker lassen. Und ich so, okay. Und irgendwie war keine Erklärung da. Was macht ihr denn da eigentlich gerade?
Ja.
Und mein, zum Glück warst du da und konntest zumindest ein bisschen sehen und ein bisschen mitbeobachten, aber ich fand es ein bisschen rabiat für den ersten Versuch, wo gar nichts klar ist. Also natürlich weiß ich, dass da irgendwas eingesetzt wird, aber all die anderen Aspekte sind mir ja fremd, komplett fremd. Und ich wusste oder ich dachte ja auch, man bleibt danach noch ein bisschen sitzen. Er hatte mir extra warme Socken angezogen, weil ich das von dir gelernt hatte. Da war nichts mit sitzen bleiben, da war runterfahren. Also warme Socken hatte ich an, aber so quasi ist drin, runterfahren, tschüss. Okay, dann gehen wir mal.
Ich habe dann zwischendurch, als du dich angezogen hast und er noch irgendwas, er saß so mit dem Rücken zu mir und hat so gesagt, so, gibt es denn jetzt noch irgendwelche Fragen? Und ich sage, naja, wissen Sie denn zufällig, wie viele Eizellen da jetzt irgendwie noch überlebt haben seit Freitag? Achso, ja, na, also sind ja jetzt keine Eizellen mehr, sind ja Embryonen und es sind zwei. Einen haben wir ja jetzt eingesetzt. Einer ist eingefroren. Das ist ja auch so eine Info, wo man denkt so, ja, kann man auch irgendwie anders sagen.
Absolut, also gar keine Würdigung dieses Momentes, der ja, es ging ja nicht um eine Wurzelbehandlung, es ging um, in dem Fall, ne, warst du in dem Moment schwanger, es ging um Familiengründen. Was ja schon irgendwie eine andere Hausnummer ist. Wie schade. Und also
ich glaube, wir haben es uns danach schön gemacht. Und
ja.
Ich fand, wir sind danach auch bewusst irgendwie schön frühstücken gegangen und haben es irgendwie so ein bisschen zelebriert, so gefühlt.
Wir haben einen Namen gefunden für das kleine Ding.
Ja, wir so für uns. Ja, und haben dann gesagt, okay, mal gutes Essen gleich, damit der Nestbau funktionieren kann. So, für mich wäre auch klar, Versuch 2 würde nicht bei ihm stattfinden. Also ja, ich würde dann auch darauf beharren, dass ich sage, ich möchte es gerne bei meiner Ärztin haben. Also ich war immer auch pro weiblicher Frauenärzte, weil ich für mich immer so das Gefühl hatte von, ich weiß nicht, ob ein Mann wirklich beurteilen kann, wie sich das da unten anfühlt, wie sich Schmerzen anfühlen. Ich habe mich schon immer bei Frauen besser aufgehoben gefühlt. Und auch durch diesen ganzen Prozess am Ende, er mag eine Koryphäe sein, aber diese Spur Einfühlungsvermögen, das mag Alltag für die sein. Die machen das jeden Tag zig hunderte Male und der ist im Rentenalter, der hat das wahrscheinlich aber tausende Male in seinem Leben gemacht. Ja, okay.
Aber für uns war es halt
das Aber für uns war es was Besonderes. Und das mit 2-3 Sätzen irgendwie zu würdigen, hätte ich mir tatsächlich gewünscht.
Und vielleicht wäre es doch dann eine Idee, eben diese Podcast-Folge auch nochmal zu schicken.
Ja, genau, ja.
Oder auch der, ich weiß nicht, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie es bei den anderen abläuft, aber das, denen auch mit auf den Weg zu geben, dass vielleicht ist es beim 5. Versuch nicht mehr so entscheidend, weil ich weiß ungefähr, was auf mich zukommt. Aber dieser erste Versuch ist ja schon was Magisches, was Neues, was auch nervös macht. Es ist ja auch unvorstellbar. Also als Sarah dann meinte, dass du gesagt hast, dass man eigentlich ab dem Moment als schwanger gilt. War das, ja, für mich?
Das war für uns gar nicht da.
Ach krass, dann bin ich ja jetzt schwanger, offiziell. Wie verrückt ist das denn?
Ein Embryo im Körper einer Frau, dieser Zustand, den nennt man gemeinhin schwanger. Und na, klar, dann zeigt die Zeit, ob es sich einnistet. Aber erstmal in dem Moment, glaube ich, ist es hilfreich auch, um das zu begreifen, was da passiert, wenn man das für sich so definiert. Ich weiß nicht, ob man, so wie du gesagt hast, man sich daran gewöhnt beim fünften Mal und dann ist es nicht mehr so wichtig. Ich glaube schon, dass Ärzte auf dem Gebiet der Reproduktionsmedizin, also ich kenne viele, die genau diesen Aspekt auch würdigen und wissen, dass das ein besonderer Moment ist und da versuchen eben Frauen und Paare auch mitzunehmen. Und natürlich sind nicht alle gleich und natürlich gibt es immer, wie bei jedem Beruf, eben Leute, die, ja, die haben schon tausendmal gemacht und da ist dann vielleicht nicht mehr so viel Herzblut dabei. Und trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, das nochmal zu betonen oder vielleicht dem auch nochmal rückzumelden, dass das genau an dem Punkt sehr, sehr schade ist, weil es ist ja wirklich, im besten Falle ist das ein einmaliger Moment.
Ja.
So, fertig. Und du musst es nie wieder machen. Und ne, ihr werdet jetzt Familie. Und gerade alles, was einmalig ist, sollte man doch dann eben auch entsprechend würdigen.
Ja. Ich glaube, ich hätte, wenn ich jetzt nochmal die Möglichkeit hätte, quasi so die Uhr zurückzudrehen, würde auch da wahrscheinlich mir wieder helfen, so nachzufragen. Also vorher tatsächlich unsere Ärztin dann auch zu fragen, wie genau läuft das ab? Was passiert da? Ist das, kann ich mir das vorstellen, wie eine OP? Was genau passiert da? Ist das ein normaler gynäkologischer Stuhl? Ist das, ich glaube, je mehr man vorher weiß, oder haben wir danach noch Zeit? Bleiben wir liegen? Müssen wir aufstehen? Wie ist dieser Ablauf? Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre es auch nochmal eine andere Nummer gewesen. Ich glaube, das vielleicht einfach nur so für, ja, falls jemand zuhört, der das wirklich auch noch vor sich hat, sich nicht zu scheuen, zu fragen und immer wieder zu fragen und zu sagen, was genau ist denn das? Was passiert da? Auch mit den Medikamenten zu fragen, was passiert denn da in meinem Körper? Können Sie mir das erklären? Wir haben auch so häufig immer vorher schon gefragt, was können denn da für Nebenwirkungen sein? Nur damit wir schon mal, damit man nicht Angst hat, wenn da was passiert und eine Nebenwirkung kommt und du zum Beispiel gesagt, ich habe solche Kopfschmerzen, ob das normal ist?
Ich glaube insgesamt, wenn man von Tag 1 an mit dem ersten Beratungsgespräch in der ersten Kinderwunschklinik, wenn ich das alles hernehme, mit auch, wo ich dachte, es ist ein Beratungsgespräch, am Ende saß ich auf dem Stuhl, nach 5 Minuten wurde untersucht. Ich glaube insgesamt, sowohl vor Ort, alles erfragen, alles. Und tatsächlich auch Menschen fragen, die das schon gemacht haben. Also das hat uns jetzt auch die letzten 2 Tage nochmal unfassbar geholfen, mit dir zu sprechen, dich mit ins Boot zu holen. Das ist, war so wertvoll insgesamt. Ja. Es ploppen so viele Themen auf und so viel Unsicherheit ist da. Und natürlich auch in manchen Momenten auch Angst oder Respekt vor dem, was passiert. Und sich da nicht zu schade zu sein, nochmal zu sagen, also okay, ich fange morgen an zu spritzen. Okay, und ich höre am Sonntag auf. Okay, aufschreiben. Das klingt wie Kindergarten, aber im Zweifel, bevor man zu Hause sitzt und sagt, warte mal, jetzt doch heute spritze oder morgen? Da geht es halt um alles in dem Moment. Und
eben, und das geht so oft schief, weil Kommunikation eben nicht so stattfindet, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Und natürlich seid ihr auf der Seite dann diejenigen, die mega aufgeregt sind und gerade aus dem Grund schon gleich mal die Hälfte vergessen haben, wenn man raus ist. Was hat er gleich nochmal gesagt? Und deswegen sich auch nicht zu scheuen, das wirklich dreimal zu fragen und nochmal zu fragen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Weil Frauen, die sich nicht trauen, die habe ich ja auch häufig, die spritzen dann zu früh, zu wenig, hören dann irgendwann auf. Auslösespritze ist völlig falsch getimt. Also man ja dann immer das Gefühl kriegt, man selber ist da dämlich und schnallt das nicht, aber es ist das allererste Mal im Leben, dass man auch so einen Plan hat, nach dem man vorzugehen hat.
Und am Ende auch auf das Bauchgefühl zu hören und zu sagen, okay, selbst wenn der Arzt es bekloppt findet, mir ist es wichtig. Oder
ja,
was auch immer.
Es fällt mir jetzt auch gerade noch ein, ganz am Anfang war es ja zum Beispiel auch so, als die Blutwerte abgenommen wurden, wo unsere Ärztin gesagt hat, ist alles in Ordnung. Da sind wir mit den Blutwerten dann erstmal zu dir gegangen und haben gesagt, Katrin, schau du doch bitte nochmal drauf, wo du gesagt hast, ich weiß gar nicht mehr alles, was war, Eisen,
Vitamin D,
Magnesium, so. Und das haben wir dann einfach alles supplementiert und dann hatten wir irgendwann nochmal einen Bluttest und alles war in Ordnung. Und da hat uns aber unsere Ärztin auch komisch angeguckt, dass sie gesagt hat, hä, warum wollen Sie denn jetzt nochmal Vitamin D abnehmen? Dann haben wir gesagt, naja, weil das letzte Mal nicht ausreichend war. Doch, doch, das war schon halbwegs okay. Dann haben wir gesagt, naja, wir haben mit unserer Heilpraktikerin gesprochen. So, das war, für uns ist es wichtig, dass das alles in Ordnung ist. Also auch da für sich selber einzustehen und zu sagen, ich habe da noch jemanden an meiner Seite, der unterstützt mich da. Also wir haben da auch ganz offen drüber gesprochen und haben gesagt, ne, dass wir dich halt an unserer Seite haben und dass wir mit dir die Werte durchgehen. Und deshalb war uns das wichtig. Das war dann auch völlig in Ordnung für unsere Ärztin. Ja. Aber das sind halt unterschiedliche Vorstellungen. Ne? Vielleicht ist das für die Schulmedizin dann halbwegs in Ordnung. Okay, ja. Für uns war es das nicht. So, und wenn man durch einfache Supplementierung das dann irgendwie aufheben kann oder eben mal ein bisschen Sonne, dann das war halt so ein schönes Beispiel dafür, dass es dann doch manchmal schön ist, da noch jemanden an der Seite zu haben.
Und wie habt ihr die Wartephase rumgekriegt?
Auch erstaunlich unaufgeregt, wie es bis jetzt eigentlich die ganze Zeit ist. Also witzigerweise, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich dachte wirklich, dass ich so wie so ein aufgescheuchtes Huhn die ganze Zeit rumlaufe und sehr, sehr aufgeregt sein werde bei den ganzen Prozessen und beim Warten und alles. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Also in meinem Fall ist es so, und ich glaube bei dir, Mary, auch, hat ein Tipp, ich glaube, der war auch von dir, Katrin, unglaublich geholfen. Und das ist dieses Schritt für Schritt. Ich gucke mir wirklich, also manchmal hatte ich das Gefühl, okay, jetzt drehe ich gleich durch, weil, oh Gott, wir sind jetzt hier auf der Kinderwunschreise. Und das könnte heißen, in 2 Wochen sind wir schwanger oder so. Das hatte ich, glaube ich, einmal den Moment, ne, wo ich zu dir gesagt habe, oh, krass, das könnte jetzt heißen, in 2 Wochen bist du schwanger. Also da hat es einmal so kurz Klick gemacht. Und dann hat aber dieser Schutzmechanismus wieder eingesetzt von Schritt für Schritt. Ich habe wirklich immer nur einen Schritt nach dem anderen mir angeschaut, habe darauf hingefiebert, habe mich dann gefreut, ah, okay, dann ist Entnahme, was heißt das? Ich habe nur an die Entnahme gedacht. Und dann habe ich danach daran gedacht, ah, okay, morgen kommt ein Anruf. Ah, okay, dann ist Transfer. Ah, okay, dann ist das. Und wirklich nicht weiter gedacht. Also es hat irgendwie so gut funktioniert, dass wir halt wirklich dann irgendwann, als Katrin, du und ich mal einen Call hatten und du gesagt hast, ja, nee, also das ist jetzt schon schwanger. Das war für mich wie...
Oh also, mein Gott!
Ja, ich konnte das gar nicht glauben. Ich war so... ja, stimmt. Ja, eigentlich ist das ja schwanger. Also so weit ist das dann schon gegangen, dass wir das Schritt für Schritt hatten. Und deshalb war auch diese, ich glaube, Hibbelzeit nennt man das ja sonst. Ne? So diese Zeit von, okay, einsetzen bis zum ersten Bluttest. Also wir haben das teilweise, ich würde nicht sagen vergessen. Wir reden ja ganz viel mit dem Embryo.
Also von Tag 1 an tatsächlich.
Ja.
Beginnt schon... Die sprachliche Ausbildung.
Ich habe mir nämlich gedacht, okay, das war tatsächlich ein sehr guter Hinweis von dem Professor halt bei dem Transfer. Das muss man ja auch mal sagen. Einen guten Hinweis gab es. Er hat gesagt, so, das ist jetzt da drin. Sie können jetzt nichts mehr tun. Also nicht rauchen. Das ist das Einzige, was Sie nicht machen sollten. Alles andere können Sie machen. Sie können schwer heben. Sie können Sport machen. Sie können es sich richtig gut gehen lassen. Sie können aber genauso auch scheiß Gedanken haben. Es ist egal. Also das hat uns nochmal so gut getan im Sinne von, ich glaube, man kann sich da sehr verrückt machen, dass man denkt, oh Gott, jetzt habe ich gedacht, das klappt bestimmt nicht. Und jetzt bin ich bestimmt schuld, wenn es nicht klappt, weil das habe ich gedacht. Mhm. Also das war nochmal sehr beruhigend, dass man zu hören, okay, der Embryo entscheidet jetzt, ob er bleibt oder nicht. Hm. Wir können da nichts für machen. Und dann danach haben wir mal darüber gesprochen und ich glaube, du, Mary, hast mir das nochmal gesagt, es gibt ja dieses Reisexperiment, ob man da jetzt dran glauben mag oder nicht. Eine Freundin von mir hat das mal durchgeführt, dass man so 3 Reisgläser hat, gekochter Reis, und man bespricht die. Eins mit Liebe, also man sagt dem jeden Tag, wie toll das ist und wie sehr man es liebt und wie schön dieser Reis ist. Eins lässt man einfach in Ruhe und sagt neutrale Sachen. Und ein Reisglas beschimpft man und da schickt man Hass hin und sagt so, wie scheiße das aussieht. Und tatsächlich war es so, dass dieses Glas, was mit Hass besprochen wurde, hat angefangen zu schimmeln und das mit Liebe, da ist einfach nichts passiert. Ne? Ich weiß gar nicht, in der Mitte weiß ich nicht. Und daran habe ich mich erinnert und da habe ich gedacht, das kann ja nur gut sein, wenn dieser kleine Embryo die ganze Zeit mit Liebe von mir bombardiert wird. Und jetzt kriegt er die ganze Zeit Liebesnachrichten von mir. Ständig. Ja. Ich halte die ganze Zeit meine Hand auf deinem Bauch, rede mit dem kleinen Embryo, sag, wie sehr wir uns freuen auf ihn, wie sehr wir ihn lieben. So, das ist unser kleines Ritual jetzt geworden.
Ja, wunderbar. Aber ich denke auch, dass das also hilfreich ist. Also zum einen in der Zeit, wie ihr es ja gemacht habt, Schritt für Schritt. Ich sage auch immer, ne, feiere jeden Schritt, also jeden Schritt wertschätzen. Aber auch Kraft der Gedanken, glaube ich, auch dran. Ne? Und wenn es euch damit gut geht, dann geht es natürlich auch dem Embryo und Mary in dem Falle dann viel, viel besser. Geht es der Mutter gut, geht es dem Kind gut?
Wir haben zumindest alles in dieser Woche auch dafür getan, um uns in hormonell gute Situationen zu begeben, haben uns mit vielen Babys umgeben.
Ja, tatsächlich.
Babysitten und Co.
Nichte und Neffe und ja.
Um auch da irgendwie die Vibes aufzunehmen. Ja, ist irgendwie...
Ja, gestern war dann eigentlich der Tag, ne, wo der Bluttest gemacht wurde und dann uns gesagt werden sollte, ist der Schwangerschaftstest positiv oder negativ? Ja. Also, oder zumindest ist der HCG-Wert.
Ihr habt keinen frühen Pipi-Test gemacht und nein, die Apotheke leer gekauft.
Um Gottes Willen. Nein, nein, davor, also auf gar keinen Fall.
Nee, das überhaupt nicht.
Also da für mich hätte ich, glaube ich, viel zu sehr Schiss gehabt, dass das unsicher ist oder dass da irgendwelche Werte rauskommen. Die, also nee, nee, da, ich, nee, da verlassen wir uns jetzt mal
ein aus. Ein bisschen Mut. Schwanger.
Ja, ja, genau. Genau.
Ja, gestern Morgen ging es dann in die Klinik zum Bluttest. 2 Minuten, danach gehst du wieder nach raus und wartest ab und dann...
Wir wussten, dass an dem Tag noch der Anruf kommen
sollte. Genau, es war die Information, am späten Nachmittag kommt der Anruf. Ich war dann irgendwie auf dem Rückweg, das heißt, ich war den ganzen Tag auch unterwegs und dann auch im Zug. Und das ist ja lustig, weil ich habe eine Fitnessarmband und ich habe gestern sehr viele Trainingsminuten gehabt. Ich habe aber nicht viel trainiert, sondern ich hatte einfach einen Dauerpuls. Ich habe zwischendrin einfach nur meinen Puls angeguckt, der war bei 109. Und irgendwann, ich glaube um 17 Uhr, habe ich aus dem Zug irgendwie geschrieben, nee, hat noch keiner angerufen. Ja, du hattest dann auch einen Call und hab dann auch gesagt, also ich würde mich jetzt auch nicht melden, dann kannst du dich auf den Call konzentrieren. Und eine Minute später klingelt das Telefon und mein Puls schreckt hoch. Und ich sehe es irgendwie Vodafone mit einem Werbeanruf. Und ich so, seriously, jetzt nicht. So, und dann war es irgendwie 18 Uhr und dann war es 19 Uhr, noch immer kein Anruf. Ich wusste, dass die Ärztin bis 20 Uhr Dienst hat, aber okay, das ist jetzt schon sehr spät. Und ich kam hier an, ich glaube um 7:30.
Nee, schon, ja, achso, ja.
Ja. Und so, nee, da hat noch keiner angerufen. Und ich hatte schon die Befürchtung, dass es einen Fehler gab mit, ist die Ärztin im Urlaub oder nicht. Da war jetzt dann auch wieder so ein Moment von wegen, wie Gold wert das Wissen war, dass wir eben auch dich haben. Oder dass auch Sarah im Grunde dieses Wissen aufgesogen hat. Weil also in dieser Zeit nach dem Transfer nimmt man ja diese Zäpfchen, also 2-mal am Tag. Die Ärztin hat ganz klar gesagt zu mir, das steht auch in diesem Heft, ich nehme das bis zum 1.11., dann nicht mehr. Dann kommt der Bluttest. Es wurde nie etwas gesagt, ich muss die weiternehmen, wenn ich schwanger wäre. Also es, niemals. Die hat alles mit mir haarklein durchgegangen. Das war nie Thema. So, und entsprechend hatten wir die letzte Packung mit den Zäpfchen auch nicht dabei, weil es war ja klar, ich setze die einen Tag vorher ab und dann brauche ich sie erst potenziell zum zweiten Versuch wieder. Ich kam irgendwie gestern an und irgendwie ist es dann dir wie Schuppen von den Augen gefallen, so, warte mal, aber du musst doch diese Zäpfchen weiternehmen.
Das Progesteron in dem Fall.
Ja,
genau. Und ich so, weiß ich nicht, das hat die nie zu mir gesagt. Hat die denn jetzt schon angerufen? Nee. Und danach war es auch schon, die Klinik hat um 19 Uhr zu, das heißt, du erreichst da auch keinen mehr.
Okay. Das war tatsächlich der erste Moment in dieser ganzen Geschichte, wo ich richtig aufgeregt wurde, weil ich habe gedacht, wenn das jetzt der Grund sein sollte, dass wir diese Zäpfchen nicht haben und die nicht durchgängig nehmen und eigentlich vielleicht das Embryo sich eingenistet hat und jetzt aber abgeht, weil ein Zäpfchen fehlt oder was auch immer, da habe ich gedacht, das wäre so richtig mies und ich war so aufgeregt und so, oh, ich konnte mich gar nicht beruhigen hier. Wir haben dann irgendwie gegoogelt und alles und oh, nee, da waren wir schon irgendwie kurz davor, irgendwie alle Apotheken hier abzuklappern. Und da habe ich gesagt, okay, Mary, was machen wir jetzt? Einmal kurz durchatmen und haben uns beide angeguckt und haben gesagt, wir rufen jetzt Katrin an. Und dann, weil wir ja gar nicht genau wussten, ist es wirklich so, dass wir die weiternehmen müssen. Da hatten wir ja kurz gesprochen. Und ja, es ist ja so, man muss die einfach weiternehmen. Ne? Ich glaube, bis zur 12. Schwangerschaftswoche oder so. Ja, erstaunlicherweise hat dann...
Naja, dann waren wir so kurz davor, okay, wir müssen jetzt ein Auto mieten.
Ja.
Wir müssen jetzt zu meinen Eltern, wo diese Packung ist, weil keine Apotheke. Bei einer waren wir vor Ort, bei zwei haben wir angerufen. Dann war klar, okay, dieses Präparat ist nicht
verfügbar. Und ihr hattet keine bei, gar keine einzige mehr. Genau.
Ich hatte noch nichts. Dieses letzte eben mit dabei, weil für mich war klar, ich nehme die ja jetzt nicht mehr. Wir sind wieder hier zurück, Laptop aufgeklappt und so, okay, Carsharing, wir müssen jetzt irgendwie ein Auto mieten und dahin fahren. Und in dem Moment klingelt das Telefon. Ich so, Berlin ruft an.
Ich glaube, 8:45 oder so.
Dann. Ja, 8:45 abends. Und ich so, okay, 030.
Berlin.
Die aufgeregt hat, war irgendwie weg, weil ich war einfach nur noch dankbar darum, dass sie angerufen hat. Ich habe an der Stimme schon erkannt, okay, es ist jetzt kein Juhu-Anruf.
Alles ist gut.
Sie ist eh sehr bedacht. Also ja. Sie ist keine, die völlig aus der Haut geht, in beide Richtungen nicht. Aber es war, ich habe bei dir schon irgendwie so Kopf geschüttelt. Für mich war klar, da kommt jetzt Nein, so gefühlt. Und dann sagt sie so, naja, also offiziell gesehen ist er positiv, also der Test. Es ist irgendwie so ein Vielleicht. Weil der HCG-Wert einfach nicht so hoch ist, wie er eigentlich zu dem Zeitpunkt sein sollte.
Ja, er soll bei 100 sein oder
bei 90 Tag, oder 100. Genau. Und der war bei 45 oder bei 50.
Ja.
Also es war kein, ist jetzt nein, das nicht. Aber es, wir müssen damit bedacht ein bisschen drauf gucken. Grundsätzlich ist der Test erstmal positiv. Es kann sein, dass es abgegangen ist und dass es sozusagen jetzt rückläufig ist. Wir dürfen da jetzt einfach abwarten. Also irgendwie ein vielleicht.
Ja. So. Also das ist eigentlich der Zustand, den es nicht gibt. Ein bisschen schwanger.
Wir sind jetzt ein bisschen schwanger.
Wir haben auch das geschafft. Gewissermaßen.
Ja.
Und irgendwie war dann so, okay, warte mal. Also grundsätzlich ist doch jetzt erstmal gut. Es ist kein Nein.
Ja.
So. Dass bei uns eh alles ein bisschen anders läuft, das haben wir jetzt mittlerweile begriffen. Und grundsätzlich hat das ja schon mal gut funktioniert mit dem Samenspender. Das hat sich alles eingenistet, ist doch schon mal sehr gut. Und es ist kein Nein. Und jetzt gehen wir halt am Montag wieder zum nächsten Bluttest und gucken uns da an, wo wir stehen. Und entweder da ist der Wert dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, höher, nehme ich jetzt mal an. Ja, muss
höher sein.
Dann würde man einen Termin einfach für den Ultraschall bekommen. Wenn da wahrscheinlich der Wert geringer wäre, wäre klar, okay, Versuch 1 ist gescheitert. So.
Also es soll sich, glaube ich, ja jetzt jeden Tag verdoppeln. Der Wert soll sich jeden Tag verdoppeln.
Genau, es gibt aber auch so langsam Starter. Von daher, genau, am Montag habt ihr Test. Das heißt, jetzt noch wieder einige Tage durchhalten.
Genau, wir haben einfach jetzt die Hippelzeit noch mal ein bisschen verlängert. Gut, wir waren ja vorher nicht aufgeregt, dann können wir es ja jetzt
sagen. Ja, ihr wart ja vorher zu entspannt.
Ja, jetzt warten wir halt einfach Montag noch mal ab. Aber von daher ist das... Aber auch da wieder, tatsächlich muss ich sagen, auch da hat mir wieder geholfen, dieses Schritt-für-Schritt-Denken. Also wir wussten jetzt irgendwie so, gestern kommt dieser Anruf und auch da habe ich vorher nicht weitergedacht, sondern ich habe gedacht, okay, jetzt warten wir mal den Anruf ab und dann gucken wir mal. Und jetzt ist halt der nächste Schritt, an den ich denke, ist Montag. Und jetzt gucken wir halt mal, was am Montag ist.
Ich habe auch gelernt, dass ich mich freuen darf.
Ja.
Ich traue mich mittlerweile auch auszusprechen, wie so mein Gefühl ist. Vorher war ich, glaube ich, sehr neutral oder habe das eher für mich behalten. Und irgendwie dachte ich mir so mit dem gestrigen Tag, wir sind heute, morgen haben wir uns ein Auto gemietet, haben diese Zäpfchen geholt.
Ach so, ja, weil die Ärztin, nämlich da waren wir dann auch nochmal ganz beruhigt. Die Ärztin hat auch gesagt, hat nochmal auf unsere Werte geschaut und hat gesagt, ihr Progesteronenwert ist ganz wunderbar. Sie können auch morgen erst diese Zäpfchen holen. Das ist in Ordnung, wenn da jetzt dieser eine Tag Pause ist. Daran wird es nicht scheitern. Und dann waren wir dann natürlich auch nochmal ein bisschen beruhigt.
Genau.
Jetzt heute Morgen diese Zäpfchen da holen.
Da hingefahren, das geholt. Und irgendwie für mich fühlt sich an, dieser Weg ist gerade nicht umsonst. Also irgendwie hat so ein Gefühl von, das ist schon alles richtig so. Wir haben zwei starke potenzielle Kinderversuche.
Ja.
Zwei, die sich durchgesetzt haben. Die wirklich stark sind, die es irgendwie bis Tag 6 geschafft haben. Und wenn die so stark sind, dann wird daraus auch was. Und warum nicht nach 1,5 Jahren mal einen Lucky Punch haben?
Ja.
Und diesen Satz, es darf auch leicht sein und es darf auch einfach sein. Und es gibt da draußen genügend, wo es bei Versuch 1 einfach auch funktioniert. Und why not? Und irgendwie im Moment das Gefühl ist gerade gut, sagen wir es mal so. Und das traue ich mich auch auszusprechen.
Ah, wie schön. Das ist doch aber eigentlich auch ein ganz tolles Schlusswort.
Ja, spannend
eigentlich.
Ja.
Genau.
Ja, wir dachten so, bei der nächsten Aufnahme ist irgendwie alles klar. Das ist es
ja.
Irgendwie noch nicht und irgendwie doch. Also genau. Mal gucken.
Schauen wir mal, was wir das nächste Mal berichten, wo wir dann dastehen.
Genau, zwischendurch immer mal wieder ausatmen.
Ja, gut auf uns achten.
Essen, trinken, schlafen, Grundbedürfnisse. Und so wie Sarah sagte, Schritt für Schritt. Oh mein Gott, was für ein Weg und ja, was für ein Cliffhanger, den ihr jetzt kreiert.
Schalte auch jetzt bei der nächsten Folge ein.
Genau.
Ja.
Ja, mal schauen.
Am Ende ist alles gut, ja.
Und egal wie es ist, es wird sein Gutes haben, wie es geworden ist, ne? Und wie der Weg sich gestaltet hat.
Ja, genau.
Bis zum nächsten Mal und vielen, vielen Dank fürs Teilen, fürs Mitnehmen.
Sehr gerne.
Das ist auch witzig, es muss jetzt noch so als kleines PS hinterher schieben, dass wir schon manchmal, in egal welcher Situation, wenn irgendwas passiert oder so, dass wir dann sagen, oh, das müssen wir im Podcast erzählen, das könnte anderen helfen. Das ist total schön, dieses Gefühl, irgendwie zu wissen, dass es vielleicht jemand anderem helfen kann, irgendwas zu wissen, was wir vielleicht vorher nicht wussten oder so. Ja. Also, wenn es das bewirkt, wäre es ja schön.
Ja.
Ja, mega. Also genau wie Medikamente mitnehmen. Ganz viel davon.
Genau. Ja.
Alles immer mitnehmen.
Ja.
Sehr gut.
Okay, ihr beiden, dann kommt gut durch die nächsten Tage. Viel Kraft und Ruhe.
Vielen Dank.
Ist das nicht der absolute Krimi? Mary ist jetzt also ein bisschen schwanger. Vielleicht an dieser Stelle. Die Einnistung ist ein sehr aktiver Prozess, der sehr stark vom Embryo gesteuert wird. Nur wenn er es schafft, sich in die Schleimhautzellen der Gebärmutter hineinzuknabbern, dann werden seine Zellen das sogenannte Schwangerschaftshormon HCG bilden. Du kannst es dir in etwa so vorstellen, als wenn ein kleines Samenkorn rasend schnell Wurzeln bildet, um sich am Boden festzuhalten und an all die nahrhaften Dinge im Boden zu kommen. Oder manchmal verwende ich auch das Bild eines kleinen Hamsters. Aber das meine ich wirklich nett. Also dein Embryo ist dieser kleine Hamster, der sich in die Gebärmutterhaut hineinknabbert, um ans Futter zu gelangen, das in den kleinen Blutgefäßen deiner Gebärmutter auf ihn wartet. Welches Bild auch immer, es hilft dir mental, wie Sarah es ja auch tut, liebevoll und anfeuernde Gedanken zum Embryo zu schicken. Ob die Einnistung gelingt, hängt also auch davon ab, wie eifrig dein Embryo ist, aber auch, dass dein Immunsystem nun erkennt, dass dieses Anknabbern der Gebärmutter keine Gefahr darstellt. Und ja, bestimmte Mikronährstoffe wie Selen und Omega-3 können dein Immunsystem dabei unterstützen. Wie es weitergeht, erfährst du in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir bis dahin eine wundervolle Zeit.